ARD. Content-Warnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Zwei Männer erscheinen auf einer Münchner Polizeiwache. Sie melden zwei Frauen als vermisst. Melina, 41 Jahre, und ihre Tochter Tamara, 16 Jahre.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil der Folge Mord ohne Leichen. Letzte Woche haben wir euch ja ganz schön sitzen lassen, ne? Mit so einem Cliffhanger. War ein bisschen gemein. Wie immer an meiner Seite Strafverteidiger Dr. Alessandro.
Genau der.
Alessandro Stevens. Alex, diesen Fall, über den wir letzte Woche gesprochen haben, wie lange hat der dich eigentlich begleitet?
Ich war in diesem Fall zunächst nur mittelbar eingebunden, weil mein Büropartner den zunächst bearbeitet hat, dann aber an zwei gute Freunde von mir abgegeben hat, beziehungsweise Alexei sich zufälligerweise, muss man an der Stelle sagen, ausgerechnet für die beiden dann entschieden hat. Und dann auch noch, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man immer ganz gern sagt, also so viele Zufälle gibt's doch nicht, auch noch der seinerzeit ermittelnde Staatsanwalt ein Freund von mir ist und dann der später zuständige Staatsanwalt auch ein Freund von mir ist. Also ich kannte alle Protagonisten, wenn du so willst.
Also mehr Insights kann es eigentlich gar nicht geben als über dich. Du bist dann praktisch der, wo immer drin steht, hat einen Insider verraten. Weißt du? Du bist dieser eine Freund.
Wie aus Insiderkreisen zu erfahren war.
Ja, genau. Dann starten wir mal wieder direkt rein, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, dann hört da gern als erstes mal rein. Das ist die Folge direkt vor dieser hier. Gibt's in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dann fassen wir doch mal für euch zusammen, was bisher passiert ist. Achtung, Spoiler für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben.
Was bisher geschah? Zwei Männer erscheinen auf einer Münchner Polizeiwache. Sie melden zwei Frauen als vermisst. Melina, 41 Jahre, und ihre Tochter Tamara, 16 Jahre. Einer der beiden Männer ist Alexei. Er ist der Ehemann der vermissten Melina. Der andere, Ludwig, ist der Ex-Mann und der Vater des verschwundenen Mädchens. Laut der Aussagen wollten Mutter und Tochter zuletzt gemeinsam ein Einkaufszentrum besuchen. Doch was ist dann passiert? Die Suche nach den zwei Frauen beginnt. Im Laufe der Ermittlungen stellen sich verschiedene Theorien über das rätselhafte Verschwinden als falsch raus. Unter anderem auch Verdächtigungen gegenüber Ex-Mann und Vater Ludwig. Schließlich bringt ein Hinweis die Ermittler darauf, dass Melina und Tamara nie in dem Einkaufszentrum angekommen sind.
Ja, so viel zu, was bisher geschah. Also, wir wissen jetzt, dass Ex-Mann und Vater Ludwig auf jeden Fall ein Alibi hatte. Er hat auf jeden Fall schon mal nichts mit dem Verschwinden zu tun. Das Gleiche gilt auch für den Ex-Freund von Mutter Melina, für Max. Auch er kann mit dieser Sache nichts zu tun haben. Was wir aber noch nicht wissen, warum sind die beiden nie im Einkaufszentrum angekommen? Und da nochmal Stichwort Theorie Nummer 5, wurden die beiden vielleicht verschleppt? Oder sind die beiden vielleicht freiwillig abgetaucht oder eine von beiden, Stichwort Theorie 1 oder 2? Und damit stehen die Ermittler vor der ganz großen Frage, was ist hier passiert? Und als sie diese Infos dann zusammen hatten, mussten sie eigentlich quasi nochmal von vorne anfangen.
Genau. Und wo ist vorne? In der eigenen Wohnung. Also ist man genau dort nochmal hingefahren und hat sich nochmal, also ein drittes Mal, alles genauestens angeguckt.
Die Polizei durchsucht erneut die Wohnung. Der schmale Flur ist frisch gestrichen. Alexei hatte bereits in der Befragung angegeben, kurz vor dem Verschwinden der Frauen dort renoviert zu haben. Auch im hellen Wohnzimmer, dem Schlaf- und Kinderzimmer und in der altmodischen Küche fällt den Ermittlern nichts Verdächtiges auf. Doch dann entdecken sie im Badezimmer oben auf dem Trockner, direkt neben Waschmittel- und Weichspülerverpackungen, einen winzigen roten Fleck. Ein Schnelltest ergibt, es ist menschliches Blut. Die Ermittler sind alarmiert, durchsuchen jetzt jeden Quadratzentimeter der Wohnung nochmal. Wände, Türrahmen, Boden, Sockelleisten und tatsächlich, überall finden sich kleinste Blutspritzer. Für die Ermittler ist damit klar, Tochter und Mutter haben die Wohnung am Tag ihres Verschwindens gar nicht erst verlassen. Zumindest nicht lebend. Ehemann Alexei wird umgehend festgenommen. Ab jetzt sagt er kein Wort mehr.
Ein winziger Blutspritzer, der doch alles verändern kann.
Und die Ermittler zugleich auf eine ganz neue Theorie bringt. Ehemann und Stiefvater Alexei könnte mit dem Verschwinden der beiden irgendetwas zu tun haben.
Und wir erinnern uns, er hat der Polizei ja auch erzählt, dass er gestrichen hat. Vielleicht ja aus einem ganz bestimmten Grund. Vielleicht wollte er hier ja auch Tatortspuren verwischen.
Zum Beispiel Blut. Aber dann hätte er einen Kardinalsfehler begangen, denn alle fleißigen True-Crime-Hörer wissen ja längst, dass man Blut, selbst wenn man es wegwischt, unproblematisch wieder sichtbar machen kann. Und das Mittel der Wahl dazu lautet Luminol. Schon seit Jahrzehnten macht Luminol es den Ermittlern ganz leicht, Blut wieder sichtbar zu machen. Denn dieses Luminol geht eine chemische Reaktion mit dem Hämoglobin im Blut ein. Also das Material, wenn man so will, das das Eisen trägt, eisenhaltig ist, und färbt dies ein. Und wenn man dann das Licht löscht und die Stellen, die man mit dem Luminol eingesprüht hat, mit Schwarzlicht beleuchtet, kann man Blutspuren, auch wenn sie weggewischt sind, wieder sichtbar machen. Und in unserem Fall traten dann einige Spuren zutage, unter anderem an der Badezimmertüre, aber auch an einer Jacke im Garderobenbereich, an den Sockelleisten. Also überall fanden sich nach dieser Luminolbehandlung ganz offensichtlich Blutspuren.
Und alle, die auf unserer Live-Tour dabei waren, werden jetzt bestimmt sofort dieses Bild auf der Riesenleinwand vor sich haben. Man hat hier wirklich gesehen, dass Alexei wohl Blut weggewischt hat und man hat durch dieses Luminol wirklich diese Wischspuren gesehen. Ja, und da muss man schon mal sagen, klingt jetzt ehrlich gesagt alles nach einer ziemlich eindeutigen Sache.
Ja, aber nur auf den ersten Blick, denn Luminol hat einen entscheidenden Haken. Es kann uns nicht sagen, wie alt dieses Blut ist. Heißt, dieses Blut könnte natürlich aus einer frischen Tat herrühren, könnte aber genauso gut auch Tage, Wochen, wenn nicht sogar Jahre zurückliegen.
Aber im Keller hat man sich ja dann mal die frisch angebrochenen Töpfe der Streichaktion näher angeguckt. Und auch da hat man Blutspuren von Melina und Tamara entdeckt. Und da hat man feststellen können, das waren frische Blutspuren.
Aber auch das heißt ja noch lange nicht, dass es sich hier jetzt um eine tödliche Auseinandersetzung gehandelt haben muss. Und zum anderen belegt es ja auch noch lange nicht, wer hier mit wem eine Auseinandersetzung gehabt haben könnte.
Ja, aber zielt schon alles in eine Richtung, für mich zumindest, ab. Und zudem haben die Ermittler dann noch weiteres belastendes Material gefunden. Die Ermittler haben nämlich festgestellt, dass offenbar der Fußabstreifer und ein Wohnzimmerteppich gefehlt haben. Das haben sie anhand von alten Fotos rausgefunden. Haben nämlich auf den Fotos gesehen, ach Mensch, da ist ja ein Teppich, der liegt jetzt nicht mehr da.
Genau das schauen sich die Ermittler der Mordkommission immer ganz genau an, ob es Unterschiede in der Wohnsituation vor dem Vermissten oder dem Mordfall und danach gibt.
Und diesen Teppich und auch diesen Fußabstreifer haben sie dann 3 Wochen später in einem Waldgebiet gefunden. Und was war auf den Teppichen drauf? Blut von Mutter Melina und von Tochter Tamara.
Jetzt kommt allerdings das Aber. Denn diese Blutspuren wurden natürlich von den Blutspurenexperten untersucht, die dann aber übereinstimmend aussagen, dass das bisschen Blut, was man auf den beiden Teppichen gefunden hat, viel zu wenig Blut ist, um hier von einem schweren Gewalt oder gar von einem Tötungsdelikt auszugehen.
Wir haben also die Blutspuren in der Wohnung, wir haben die blutigen Teppiche, wir haben die frischen Blutspuren an den Töpfen von der Streichaktion. Und dann gab es noch die Aussage einer Nachbarin, die mittags Streit und laute, dumpfe Geräusche aus der Wohnung gehört hat.
Das ist richtig. Allerdings konnte die Nachbarin nicht sagen, worum es in diesem Streit ging. Sie konnte noch nicht einmal wirklich sagen, dass es sich um einen Streit gehandelt hat, sondern lediglich, dass es sich wie ein Streit angehört habe. Aber weil ihr das auch irgendwie unangenehm gewesen sei, da auch nicht weiter drauf geachtet hätte. Und mal Hand aufs Herz, Streitereien kommen in den besten Familien vor. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt an der Stelle, zu diesem Zeitpunkt war ja die Tochter auch noch nachweislich in der Schule. Heißt, das würde ja auch allenfalls ein Motiv in Richtung Mutter, aber nicht in Richtung Tochter geben.
Ja, ist aber schon ein großer Zufall, dass diese Streitigkeit genau auf diesen Tag fällt, oder? Und vor allem gab es noch eine Auffälligkeit. Alexei hat ja, als er die beiden vermisst gemeldet hat, gesagt, er hat öfter bei seiner Frau, also bei Melina, angerufen. Aber es kam dann auch noch in diesem Zuge raus, dass er es nie bei seiner Stieftochter, also bei Tamara, versucht hat. Und da frage ich mich schon, also wenn die beiden vermisst sind, wenn wir uns mal in diese Situation reinversetzen, dann versuche ich doch bei beiden anzurufen, also bei der Frau sowie bei der Stieftochter.
Aber dafür hatte Alexei, wie ich finde, eine ganz plausible Antwort, denn das Verhältnis zu seiner Stieftochter war ja nicht das Beste auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ja Ludwig, der leibliche Vater, es ständig bei seiner Tochter versucht, sodass sich der Alexei dann durchaus denken durfte, naja, wenn Ludwig sie nicht erreicht, werde ich sie wahrscheinlich auch nicht erreichen, reicht er, wenn ich es dann bei meiner Frau versuche.
Noch eine Sache, die für mich darauf hindeuten könnte, dass es Alexei die beiden vielleicht hat verschwinden lassen, ist, dass Alexei bei der Polizei plötzlich eine ganz neue Version der Ereignisse erzählt. Angeblich haben sich seine Frau Melina und Stieftochter Tamara doch nicht sofort nach dem Essen auf dem Weg zum Einkaufszentrum gemacht.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ist Alexei in den Keller gegangen, um zu prüfen, welche Materialien ihm noch für die geplante Renovierung des Flurs fehlen. Als er nach etwa 40 Minuten in die Wohnung zurückkehrt, sind die beiden Frauen immer noch in der Wohnung. Von der scheinbaren Harmonie beim Essen ist jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Seine Frau Melina liegt kreischend und keifend auf dem Boden. Sie blutet aus einer Platzwunde am Kopf. Tamara sitzt rasend vor Wut, mit zerzausten Haaren und irrem Blick auf ihrer Mutter und greift ihr gerade mit beiden Händen an den Hals. Blut tropft aus ihrer Nase. Weil es schon öfter zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden gekommen ist, ist Alexei nicht überrascht. Er greift sofort ein und zieht seine Stieftochter weg von seiner Frau. Er zerrt Tamara ins Wohnzimmer, hilft anschließend seiner Frau aufzustehen und begleitet sie ins Bad. Dort duscht er sie kalt ab und versorgt ihre blutige Wunde. Stieftochter Tamara liegt währenddessen zusammengekrümmt und leise weinend auf dem Wohnzimmerteppich. Beide Frauen sind völlig fertig. Den Auslöser für den Streit wollen sie ihm aber erst später erklären. Als beide sich schließlich wieder beruhigt, gewaschen und umgezogen haben, verlassen sie doch noch gemeinsam die Wohnung. Alexei nimmt an, dass sie möglicherweise Ludwig, Melinas Ex-Mann und Tamaras leiblichen Vater aufsuchen, um das Problem zu klären. Alexei atmet durch. Er schmeißt noch die Waschmaschine an, dann fährt er in den Baumarkt, um wie geplant seine Malerutensilien zu besorgen. Als er wieder in die Wohnung zurückkommt, ist alles unverändert. Also macht er sich daran, die Kampf- und Blutspuren der beiden Frauen zu beseitigen. Er wischt den Boden und streicht schließlich die Wände. Weil die blutverschmierten Teppiche sich nicht reinigen lassen, packt er sie kurzerhand ins Auto und fährt zu dem Waldstück, um sie dort ins Gebüsch zu werfen. Es wird langsam dunkel. Die Geschäfte schließen. Alexei hat noch immer nichts von seiner Frau gehört. Gegen 21.30 Uhr versucht er sie das erste Mal vergeblich zu erreichen.
Also wer wirft denn einfach Teppiche in den Wald, wenn er nichts zu verbergen hat? Also du hast ja vorhin gesagt, die Wohnung, die sah recht ordentlich bei denen aus. Da würde man doch eher sagen, ach, die bringe ich dann in ein paar Wochen zum Sperrmüll oder vielleicht, wenn man ganz ordentlich ist, schon am nächsten Tag.
Ja, aber auch dafür hatte Alexei eine recht plausible Antwort. Denn er sagte, die Teppiche waren ja noch so gut in Schuss und gut intakt, dass man sie ja durchaus noch hätte verwenden können. Nur eben diese Blutflecken hatte er selbst jetzt da nicht rausbekommen. Und just neben diesem Waldstück war eine Flüchtlingsunterkunft. Und es hatte sich wohl schon ein bisschen so eingebürgert, dass die Leute anstatt zum Sperrmüll zu fahren, dort ihre zumindest noch brauchbaren Sachen neben dieser Flüchtlingsunterkunft hinstellen, anstelle das Zeug einfach wegzuschmeißen.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das nicht so ganz plausibel wie für dich, Alex. Es gab ja dann zudem noch eine Sache, die im Flur der Wohnung aufgefallen ist. Die Gegensprechanlage hat gefehlt. Alex, hol uns da mal kurz ab. Welche Schlüsse haben die Ermittler daraus gezogen?
Zunächst einmal gar keine. Denn dass man beim Streichen Steckdosen und vielleicht dann auch eine Gegensprechanlage abmontiert, damit man da besser streichen kann, ist ja gang und gäbe. Aber eine Nachbarin hatte erzählt, dass am Tag des Verschwindens der beiden Vermissten ab 11 Uhr im Haus die gesamte Klingelanlage ausgefallen war. Das hatte sie deshalb bemerkt, weil sie eigentlich um 11 Uhr Besuch von ihrem Bruder bekommen sollte, aber sein Klingeln nicht gehört hatte, weil, wie sich im Nachhinein herausstellte, die Klingelanlage defekt war. Und wir erinnern uns, dass es genau um den Zeitpunkt herum, wo die weitere Nachbarin diesen Streit aus Alexeys Wohnung gehört haben will. Und jetzt kommt das wichtigste Detail an der Sache. Man hat dann die Klingelanlage untersucht und festgestellt, dass ausgerechnet Alexeys Wohnung für den gesamten Ausfall der Klingelanlage verantwortlich war. Denn wenn nur irgendwo die Leitung unterbrochen ist im Haus, dann führt das zu einem Gesamtausfall der Klingelanlage. Naja, und jetzt hat die Polizei 1 und 1 zusammengezählt. Die Klingelanlage fällt ausgerechnet zum Zeitpunkt, in dem es einen Streit gibt, bei Alexei aus. Möglicherweise ist diese Klingelanlage also nicht abmontiert worden, um dort streichen zu können, sondern vielleicht im Zuge einer Streitigkeit kaputt gegangen. Sprich, vielleicht der Melina gegen diese Gegensprechanlage gefallen. Und dafür sprach aus Sicht der Polizei auch, dass Alexei ja angegeben hatte, erst abends gegen 18 Uhr mit den Streicharbeiten angefangen haben zu wollen.
Und dann spinnen wir genau diese Theorie mal weiter. Ein Streit zwischen Alexei und Melina ist vielleicht eskaliert. Melina ist gegen diese Gegensprechanlage gefallen. Die Tochter kommt nach Hause, sieht die tote Mutter und Alexei bringt sie daraufhin um, weil sie ja sozusagen sonst eine ziemlich unangenehme Zeugin für ihn wäre.
Aber selbst wenn man diese Theorie als wahr unterstellt, ist keinerlei Motiv erkennbar. Denn wenn wir uns erinnern, nicht Alexei wurde in Melinas Testament geschrieben, sondern Tamara. Und selbst wenn dann Tamara sterben sollte, würde das zwangsläufig bedeuten, dass das gesamte Vermögen in der Familienlinie von Melina und Tamara bleiben würde, also sprich in dem Fall Tamaras Opa erbt, Alexei also gar nichts davon abbekommen würde. Und wenn man jetzt auf andere Motive gehen würde, wie Hass, Eifersucht, Rache oder Wut, dann muss man doch auch feststellen, dass das Verhältnis zu Melina ja sowieso und mittlerweile ja auch zu Tamara gut war. Also es auch da keinerlei Anzeichen irgendeines Motives gab.
Und genau deshalb ist diese Theorie für mich so plausibel. Es gab einfach eine Streitigkeit, die ist eskaliert. Also ich würde ihm gar nicht diesen Vorsatz unterstellen, dass er damit etwas bewirken wollte. Aber es kann doch tatsächlich sein, dass es diese Streitigkeit gab. Tamara, also die Tochter, kommt nach Hause, sieht das und er bringt sie aufgrund dessen um, weil er sonst weiß, er kommt ganz sicher ins Gefängnis.
Aber dann stellt sich doch unweigerlich die Frage, wo sind die Leichen? Denn der zuverlässigste Beweis für den Tod, aber auch die Todesumstände, ist die Leiche selbst. Sticht man etwa auf einen bereits Verstorbenen ein, der von dir ungeahnt kurz zuvor an einem Herzinfarkt verstorben war, kann man sich schon gar nicht mehr eines vollendeten Tötungsdeliktes strafbar machen. Schließlich war das Opfer ja schon tot und man ahnt es bereits, einen solchen Nachweis kann man natürlich auch nur dann führen, wenn man die Leiche untersuchen kann. Gleiches gilt ja auch für die theoretische Möglichkeit, dass jemand seine Ehefrau im Streit schlägt, sie dabei auch verletzt wird und sich im Anschluss vielleicht aufgrund des Streits selbst das Leben nimmt. Auch das wäre kein Mord, sondern eine vorangegangene Körperverletzung. Und genau aus diesen Gründen wird in Großbritannien und in den USA zum Beispiel vorausgesetzt, dass vor Gericht nicht nur bewiesen werden muss, dass jemand tot ist, sondern auch, wie die Person zu Tode gekommen ist und dass der oder die Tatverdächtige dafür auch verantwortlich ist. Kann die Staatsanwaltschaft all dies nicht anhand von Beweisen und Indizien belegen, darf der oder die Verdächtige nicht verurteilt werden. Für unseren Fall stellt sich also ganz klar die Frage, kann das alles nicht auch anders abgelaufen sein? Welche Rolle spielen denn die mehrfach geäußerten Suizidpläne und dann die auch tatsächlich erfolgten Suizidversuche der Tochter. Warum war die Mutter nur 2 Wochen vor ihrem Verschwinden in Moskau, um ihr Testament zu ändern, das weder vor noch nach der Änderung auch nur irgendetwas mit dem Ehemann zu tun hatte? Wie konnte die Mitarbeiterin der Eisdiele die Mutter am Tag des Verschwindens gegen 17 Uhr gesehen haben, wenn sie doch zu diesem Zeitpunkt, würde man deiner Theorie folgen, schon längst tot gewesen wäre?
Gut, auch eine Zeugenaussage, ne? Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, dass die vielleicht nicht die verlässlichsten sind.
Aber dann will ich dich fragen, wie zum Teufel man gleich 2 Leichen so verschwinden lassen kann, dass sie bis heute unentdeckt sind, wenn es Alexei ganz augenscheinlich noch nicht einmal gelungen ist, 2 blutverschmierte Teppiche für immer verschwinden zu lassen.
Interessant. In deinem Buch 9,5 perfekte Morde gibt es ein Kapitel Mordsberufe.
Ja, dort geht es um eine Aussage von den Jungs der Müllabfuhr, mit denen ich mal gesprochen habe, die mir sagten, in Deutschland würde der Großteil des Mülls mittlerweile verbrannt werden, also in der Müllverbrennungsanlage. Und dort würde nicht nur alles sehr automatisiert ablaufen, sondern die Müllwagen fahren rückwärts direkt an einen 30 Meter tiefen Schacht, der dann vollautomatisiert von einem Kran geleert wird. Will heißen, der Müll dann direkt in den Verbrennungsofen befördert wird, ohne dass irgendjemand mitbekommt, was da eigentlich verbrannt wird.
Ja, und jetzt könnte ich denken, was die Ermittler gemacht haben. Sie haben sich ziemlich schnell ins Auto gesetzt und haben mal die Mülltonnen von Alexei gecheckt.
Aber auch das ahnt man bereits. Sie haben nichts gefunden, was auch hier Alexei nur annähernd in die Bredouille bringen würde. Also keinerlei Blutspuren oder DNA-Spuren in der Mülltonne von den beiden Vermissten.
Und trotzdem, obwohl es keine Leichen gab oder bis heute gibt und es auch keine Spuren an den Mülltonnen gab, wurde Alexei verurteilt.
Und das wird wahrscheinlich viele überraschen, denn man hat ja schon öfters gehört, dass wenn es keine Leiche gibt, man ja auch niemanden verurteilen kann. Denn man weiß ja dann auch gar nicht, ob der oder diejenige tot ist und wenn doch, wie sie zu Tode gekommen ist. Das ist ja, wie eingangs erwähnt, auch der Grund dafür, dass es in den USA und auch im sonstigen englischsprachigen Rechtssystem sehr schwierig ist, jemanden zu verurteilen, wenn es keine Leiche gibt. Das geht übrigens entscheidend auf folgenden wahren Fall zurück. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte man gleich 3 Männer wegen Mordes zum Tode verurteilt, nachdem eine Person über längere Zeit vermisst gemeldet worden war. Grund dafür war zum einen, dass sie alle 3 ein Motiv hatten und zum anderen fehlte ihnen für den Zeitpunkt des Verschwindens der vermissten Person ein Alibi. Ja, und irgendwann, Jahre später, nachdem man das Todesurteil gegen die 3 schon längst vollstreckt hatte, tauchte dann die totgeglaubte Person wieder quicklebendig auf. In unserem Fall hatte das Gericht aber erst gar keine Zweifel daran, dass die beiden Vermissten tot waren. Denn zum einen hatte es seit dem Zeitpunkt des Verschwindens der beiden kein einziges Lebenszeichen mehr gegeben. Sie hatten weder mit ihren Handys nochmal telefoniert, noch Geld abgehoben. Wie du ja schon gesagt hattest, die Reisepässe waren noch da. Relativ weit hätten sie ohnehin nicht kommen können. Und kein Familienangehöriger, kein Bekannter, kein Freund hatte von irgendwelchen Plänen erfahren, dass die beiden hätten vielleicht untertauchen wollen oder ähnliches. Und auch da muss man ja sagen, sämtliche Koffer, Klamotten, Kosmetika, alles war ja noch da. Und einen Suizid schloss das Gericht auch aus, denn bei der Mutter gab es schon gar keine Anzeichen dafür, dass sie sich das Leben hätte nehmen wollen. Und bei der Tochter stand ein geplanter Sommerurlaub in Frankreich an, auf den sie sich, Aussagen von Freundinnen zufolge, schon sehr gefreut habe. Also auch das sprach nach Ansicht des Gerichts gegen einen Suizid. Und für das Gericht kam als Täter niemand anderes in Frage als Alexei, der Ehemann von Melina und Stiefvater von Tamara. Denn nicht nur hatte er Gelegenheit zur Tat, weil kein Alibi, die ganze Geschichte mit dem Streichen nahm das Gericht Alexei schlicht und ergreifend nicht ab. Denn nicht nur war es für das Gericht ein sehr merkwürdiger Zufall, dass er ausgerechnet an dem Tag des Verschwindens der beiden gestrichen hatte, er hatte auch noch sehr oberflächlich gestrichen. Also es war nichts ausgelegt worden mit Folie. Er hatte sogar um einen großen Wandspiegel herumgepinselt. Auch die Steckdosen hatte er nicht abmontiert. Warum hätte er dann ausgerechnet nur diese Gegensprechanlage abmontieren sollen? Alles sah sehr stark danach aus, als dass Alexei hier unter massivem Zeitdruck gearbeitet hatte. Und das Gericht schloss daraus, dass er hier einen Tatort reinigen wollte. Und last but not least fand man auch sein sogenanntes Nachtatverhalten sehr merkwürdig. Denn Alexei hatte einem Freund gegenüber schon einen Tag nach dem Verschwinden der beiden geäußert, dass er große Sorge habe, dass die Polizei ihn verdächtigen könne. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Polizei noch nicht einmal im Ansatz davon ausging, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handeln könnte und zum anderen es doch auch gar keinen Grund dafür geben konnte, dass Alexei hier Angst haben müsste. Denn seiner Aussage nach war er ja gerade nicht der Letzte, der die beiden lebend gesehen hatte, sondern wenn sie wirklich in ein Einkaufszentrum aufgebrochen wären, hätten doch noch zig andere Menschen sie sehen müssen. Also alles sehr auffällig, alles reine Indizien, aber die reichten dem Gericht aus, um zur vollen Überzeugung von Alexeis Schuld zu gelangen.
Alexei wurde also verurteilt, aber nur wegen Totschlags, zu 14 Jahren und 6 Monaten. Und viele von euch werden jetzt ein großes Fragezeichen da oben sehen und sagen, hä, warum denn nicht wegen Mordes?
Ja, insbesondere in Bezug auf die Tochter. Denn wenn es wirklich so gewesen ist, dass Alexei Melina vielleicht auch im Streit getötet hat, aber die Tochter dann erst später dazu kam und Alexei womöglich dann Angst haben musste, dass Tamara ihn hinhängt, hätte man doch eigentlich ein erstklassiges Mordmerkmal, nämlich einen sogenannten Verdeckungsmord. Wenn jemand zur Verdeckung einer Straftat jemanden tötet, dann ist das auch besonders verwerflich und macht aus der in Anführungszeichen normalen vorsätzlichen Tötung eines Menschen dann einen sogenannten Mord mit entsprechend höherer Strafe, denn auf Mord steht anders als beim Totschlag lebenslänglich. Das Problem war nur, das Gericht konnte Alexei unter keinen Umständen einen Mord nachweisen. Denn schon die beiden häufigsten Mordmotive und damit auch Mordmerkmale, Heimtücke und Habgier, schieden ganz offenkundig aus. Habgier schon deshalb, weil Alexei, wie eingangs erwähnt, gar nicht von der Tötung der beiden profitieren würde. Und Heimtücke konnte man schlicht und ergreifend Alexei gar nicht nachweisen. Denn wenn man keine Leichen hat, kann man auch kaum im Nachhinein feststellen, ob jetzt das Opfer tatsächlich arg und wehrlos war und der Täter damit heimtückisch gehandelt hat. Dazu muss man sich die Leiche angucken und feststellen, ob es mögliche Abwehrverletzungen gibt, was ja eine Arg- und Wehrlosigkeit prinzipiell mal ausschließt. Ja, und die Problematik mit dem Verdeckungsmord, die war deshalb gegeben, weil man anhand der Geodaten, also einer Auswertung von Alexeis Handydaten, feststellen konnte, dass er schon einen Tag zuvor im Münchner Umland unterwegs gewesen und damit nicht auszuschließen war, dass er diese Tötung der beiden schon im Vorfeld geplant hatte. Und damit ist dieser Fall auch wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass die Abgrenzung zwischen Totschlag und Mord nicht etwa ist, dass man den Totschlag im Affekt begeht und der Mord immer dann gegeben ist, wenn die Tötung eines Menschen geplant wäre. Nein, man kann auch einen Totschlag planen. Den Unterschied zwischen Mord und Totschlag machen ausschließlich die sogenannten Mordmerkmale aus. Und wenn Alexei schon im Vorfeld die Tötung von Melina und Tamara geplant hätte, dann war es im Umkehrschluss auch definitiv kein Verdeckungsmord, wenn Tamara erst später in die Wohnung dazukommt und dann dort ihre tote Mutter liegen sieht. Denn es wäre ja dann schon von Anfang an geplant gewesen, beide zu töten.
Also auch ein Totschlag kann geplant sein und ein Mord kann man ihm nicht nachweisen, weil es einfach kein Mordmerkmal in diesem Fall gibt. Und deswegen entscheidet sich das Gericht, ihn wegen Totschlags zu verurteilen, wie ich gerade schon gesagt habe, im Mai 22 zu 14 Jahren und 6 Monaten. Und Alexei ist ja dann auch nochmal in Revision gegangen, aber auch die ist ohne Erfolg geblieben.
Übrigens ist auch die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen, weil die sich auf den Standpunkt gestellt haben, es muss doch Mord gewesen sein, weil sie fest davon überzeugt waren, dass er hier aus Verdeckungsabsicht gehandelt hat. Aber der Bundesgerichtshof hat beide Revisionen verworfen. Heißt, auch der Bundesgerichtshof war der Auffassung, dass diese Tötung durchaus geplant gewesen sein kann und es deshalb gerade kein Mordmerkmal war, kein Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. Umgekehrt hat der Bundesgerichtshof auch an dem Totschlag festgehalten, sodass es genau bei diesem Urteil von 14 Jahren Freiheitsstrafe für die Tötung der beiden Vermissten blieb.
Und alle schlauen Füchse unter euch, die jetzt vielleicht sagen, hä, eure Tour hieß doch der perfekte Mord. Wo ist denn jetzt hier in diesem Fall eigentlich der, in Anführungsstrichen, perfekte Mord?
Sollte Alexei wirklich die beiden getötet haben, möglicherweise auch noch so brutal, wie es die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht letztlich zugrunde legen anhand der aufgefundenen Blutspuren, müsste man ja dann doch sagen, dass er ganz schön glimpflich davongekommen ist. Dafür, dass gleich zwei Menschen tot sind und man im Falle des Mordes dafür mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur die lebenslange Freiheitsstrafe, sondern on top auch noch die besondere Schwere der Schuld bekommen hätte, mit der Konsequenz, dass dann Alexei eben nicht 14 Jahre, sondern wahrscheinlich irgendwas zwischen 23 und 25 Jahren hätte sitzen müssen. Und jetzt kommt's. Dadurch, dass Alexei Ersttäter ist, also sich ansonsten bisher nichts zu Schulden hat kommen lassen, hat er grundsätzlich mal die Möglichkeit, nach 2/3 der Verbüßung seiner Freiheitsstrafe wieder auf Bewährung rauszukommen, also nach etwa 10 Jahren. Und da würde ich sagen, im Vergleich zum Mord, wo man mehr als das Doppelte bekommt, wäre das dann, gesetzt im Fall, dass Alexei wirklich etwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun hat, ein, wenn man so will, halber perfekter Mord. Aber ich will nochmal ganz explizit daran erinnern, die beiden sind bis zum heutigen Tage weder tot noch lebendig aufgetaucht.
Und da sind wir ja noch bei unseren 3 offenen Theorien, die wir ja schon am Anfang und in der letzten Folge erwähnt haben. Also Theorie Nummer 1. Tamara ist vielleicht abgehauen, ihre Mutter hinterher. Vielleicht ist ihnen da etwas passiert. Man hat sie ja wieder im Krankenhaus oder sonst wo gefunden. Vielleicht wurden sie auch verschleppt. Oder hat Tamara vielleicht ihre Mutter verschwinden lassen, um ans Erbe ranzukommen und sich dann abgesetzt? Oder nochmal an diese Theorie Nummer 5 zu erinnern, an die Eisdielen-Story. Vielleicht hat sie jemand von dort aus entführt. Alex, gibt es denn inzwischen irgendwelche weiteren Entwicklungen, die jetzt für oder gegen diese Theorien sprechen würden?
Nein, gar keine. Ich habe mich vor wenigen Wochen mit dem zuständigen Staatsanwalt auf einer Party getroffen und ihn auch genau danach gefragt. Und der nimmt es Alexei richtig übel, dass er noch nicht einmal bis zum heutigen Tage den Ermittlungsbehörden mitgeteilt hat, wo denn die beiden Leichen sind.
Ja, also auch wenn er das rausrücken würde, würde das ja nichts an der Strafe ändern. Ist ja schon verhandelt, oder?
Ja, für seine vorzeitige Entlassung kann das schon von Bedeutung sein. Mhm. Heißt, wenn Alexei wirklich etwas mit dem Verschwinden der beiden zu tun hat, wäre er sogar gut beraten, den Ermittlungsbehörden mitzuteilen, was er mit den beiden Leichen gemacht hat.
So, das war er, unser Tourfall. Wir hoffen, auch wenn ihr bei uns auf Tour wart, dass ihr noch die ein oder anderen Details mitgenommen habt, die wir leider auf der Bühne nicht besprechen konnten. Und nochmal ein ganz, 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 ganz dickes Dankeschön an alle, die uns die letzten 2 Jahre besucht haben. Über 107 Live-Shows hatten wir und wir haben es so gefeiert, mit euch diese Zeit zu verbringen und freuen uns schon wieder total. Checkt gern mal alle Termine auf bayern3.de aus. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Eine True-Crime-Geschichte mit wahnsinnig vielen Wendungen kennt ihr ja auch aus unserem Podcast sehr gut. Hört mal rein in den Podcast Krieg im Schatten. Da geht es um einen Cold Case, also einen ungeklärten Fall, um den Mord am 42-jährigen Beban in Frankfurt. Da springen wir nochmal kurz zurück ins Jahr 1980. Es ist Samstagabend. Beban kommt von der Kneipe nach Hause und wird plötzlich mit 6 Kugeln erschossen. Alles deutet darauf hin, dass der jugoslawische Geheimdienst dahinter steckt. Und es stellt sich heraus, dass Beban nicht der Einzige ist. Dutzende wurden in einem Krieg im Schatten, so heißt der Podcast ja auch, in Deutschland ermordet. Und kaum einer hat davon Notiz genommen. Krieg im Schatten, eine True-Crime-Geschichte in 6 Teilen, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich auch nochmal bei uns hier in die Shownotes. Und jetzt könnt ihr uns noch unterstützen, wenn ihr wollt, beim Voting für den Deutschen Podcastpreis. Für den sind wir neben ganz vielen anderen tollen deutschen Podcasts nominiert. Und ihr könnt auf deutscher-podcastpreis.de für uns abstimmen. Da gibt es ein Publikumsvoting. Freuen wir uns sehr drüber.
Und in der letzten Folge hast du es dir ja gewünscht, vielleicht gibt es ja einmal keine Verabschiedung. Soll ich dir diesen Wunsch jetzt einmal erfüllen, Alex?
Ich bitte so sehnsüchtigst darum.
Okay, einmal im Jahr. Also wir hören uns nächste Woche wieder. Schickt mir weiter eure Verabschiedungen durch auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal.
Bayern 3 True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.